Liebe Podcast-Community, mit der heutigen Episode erweitern wir unseren Fokus und wollen mehr über die Geschichte von Purkersdorf erfahren bzw. euch berichten. Zu diesem Zweck starten wir eine mehrteilige Serie mit dem Titel Purkersdorf gestern und heute. Und es freut uns sehr, dass wir den Historiker und Purkersdorf-Geschichtsexperten Dr. Christian Matzka für dieses Projekt gewinnen konnten. Wir beginnen nun im ersten Teil, so um die Jahre 1850 und reisen bis ins Jahr 1920. Genießt diese Zeitreise, bei welcher ihr viele neue Informationen über Purkersdorf und Umgebung erfahren werdet und gebt uns Feedback, wie es euch gefallen hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Purkersdorf, wie ihr schon im Vorspann jetzt erfahren habt, beschäftigen wir uns heute und in den nächsten Folgen mit der Geschichte von Purkersdorf. Wir, das ist unser Geschichtsexperte Dr. Christian Matzka. Servus Christian.
Servus Michi.
Die Maria Schinko, die wir neu im Team haben, und mich, ja. Ja, Christian, Geschichte von Purkersdorf. Purkersdorf gestern und heute. Steigen wir gleich einmal eben, wie gesagt, so um die Jahre 1850 ein. Wie war denn das gesellschaftlich von den verschiedenen Gesellschaftsschichten und Formen in Purkersdorf?
Ja, 1849 wird Purkersdorf eine selbstständige Gemeinde und die Bevölkerung verändert sich dahingehend, dass aufgrund der Entwicklungen der Hoch- und Spätgründerzeit eine massive Zuwanderung dann passiert, speziell nach dem Bahnbau, beziehungsweise durch den Bahnbau. Allein beim Bahnbau waren 4000 Arbeiter in der Gegend hier untergebracht, die vom Semmering verlegt wurden hierher. Und die Bevölkerung verändert sich von einer bäuerlichen Bevölkerung mit Waldarbeitern für das kaiserliche Waldamt früher und einigen Gewerbetreibenden und Händlern und Wirten im Zentrum, entsteht eine neue Gesellschaft, wo viele Menschen hier leben, die auch dann der Arbeiterschaft angehören oder der Beamte oder höhere Angestellte, die sich hier ansiedeln aufgrund der Entwicklung. Und so entsteht eine differenzierte Gesellschaft, nicht so genauso wie in der gesamten österreichischen Gesellschaft, die sich dann ja durch die Parteien auch manifestiert, wie Sozialdemokraten, Deutschnational, Christlich-Soziale, und dasselbe ist halt hier auch, dass es Menschen gibt, die der Kirche nahestehen, solche, die eher der Arbeitervertretung nahestehen oder solche, die den Deutschnationalen nahestehen und sehr stark den Anschluss an Deutschland fordern.
Aber all diese Gesellschaftsschichten, haben die miteinander gelebt oder war das eher so ein wenig ein Nebeneinander?
Ja, die Menschen haben sich eigentlich abgegrenzt, nicht? Also wenn jemand eine Villa besessen hat und dem Bürgertum, dem Oberschichtenbereich zugehört hat, hat man eigentlich mit den Leuten wenig Kontakt gehabt, außer sie waren Dienstboten. Also das war so quasi ein Nebeneinander und weniger ein Miteinander. Und jede Gruppe hatte eigene Gasthäuser, eigene Vereine, eigene Stellen, wo man sich getroffen hat. Es gibt ja heute auch noch solche Entwicklungen. Aber damals war das ganz streng voneinander abgegrenzt. Also Beispiel bei den Vereinen gab es Vereine, die deutschnational getickt haben. Zum Beispiel gab es einen deutschnationalen Radfahrerclub oder der ARPÖ, das war der sozialdemokratische Club. Es gab den Club christlicher Radfahrer. Also je nachdem, wo man dazugehört hat, ist man dorthin gegangen.
Und die haben klarerweise auch nur die Gaststätten von ihrer Gesinnung besucht oder die Geschäfte auch von ihrer Gesinnung besucht, ne?
Beziehungsweise ganz extrem dann bei den Schutzhütten der Alpinenvereine durfte man dort nur hinein, wenn man Mitglied war. Also wenn es jetzt kalt war und hat geregnet, aber nicht Mitglied, ist man draußen gesessen.
Was ja für mich auch spannend ist, also ich bin Geburtsjahrgang 1967 und ich habe Purkersdorf als Kind als, wie soll ich sagen, zumindest vom Aussehen her, war das eher eine ärmlichere Gegend, ja. Also wenn man sich so den Hauptplatz damals vorstellt. Aber das war eigentlich um 1850 und so oder 1870 gar nicht so, ne?
Also der Aufschwung ist, wie gesagt, nach dem Bahnbau, und man kann so sagen, so ab 1860, 70, 80 in diese Richtung, verändert sich massiv mit massiven Neubauten, Villenbauten, wie zum Beispiel in der Fürstenberggasse, Bummergasse, die sogenannten Mühlfeldgründe werden verbaut, die Wintergasse entsteht, die Bahnhofstraße, überall diese Villen in der Wiener Straße, in der Linzer Straße, und dort leben Menschen, die Geld haben, die auch Geld spenden, dem Verschönerungsverein zum Beispiel spenden, der Kirche spenden, ja. Und dann entsteht ein Ort, wo sich die Sommerfrische abspielt, so quasi wie wir es vom Salzkammergut kennen. Pressbaum wurde genannt, Bad Ischl des Wienerwaldes. Also ist noch etwas, quasi etwas westlich, vielleicht noch etwas nobler zugegangen. Aber hier ist quasi eine Sommergesellschaft entstanden, die sich geleistet hat, die Straßen spritzen zu lassen, damit es nicht staubig ist, wo Infrastruktur entstanden ist, Parkbänke, Wanderwege, Aussichtswarten etc. Und diese Bevölkerung hat sich hier so gezeigt, mit Festen, mit Sommerfesten, mit Kirtag, mit Konzerten. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, die in Burgersdorf in Armenversorgung gelebt haben, dass die beim Kirtag gewesen sind, wo die Sommerfrischler waren. Also ich glaube eher die maximal vielleicht zum Bier tragen, Bierkisten tragen oder Bierfass zapfen. Nicht? Aber diese Gesellschaft lebt hier in Burgersdorf, ist ein relativ wohlhabender, nobler Ort in dieser Zeit mit Neubauten, mit wunderbaren Sommervillen. Also von der ärmlichen Situation, wo die Gebäude verfallen sind, wie du das oder wir das in unserer Jugend erlebt haben, ich habe das genauso erlebt, dass davon ist damals in der Form keine Rede. Nicht? Vielleicht ein paar alte, da muss ich dazu sagen, ein paar alte Gebäude gab es immer, zum Beispiel die Duckhütten, diese Holzhackerhäuser wie in der Kaiser-Josef-Straße, die waren natürlich in der Zeit auch ärmlich mit Lehmboden und relativ schlechte Bausubstanz. Also da gab es auch dieses Nebeneinander, dieser Villen zum Beispiel in der Fürstenberggasse und dann diese Lehmhütten. Ne?
Aber du hast was Interessantes auch für mich erwähnt, und zwar den Stadtverschönerungsverein, den es ja auch heute noch gibt. Und soweit ich weiß, das ist ja auch der älteste Verein von Burgersdorf. Ne?
Ja, die Gründung geht ins Jahr 1861 zurück mit dem Verschönerungskomitee, der Verein 1871 dann nach dem Vereinsgesetz der damaligen Zeit. Und das war eben eine Organisation, die das organisiert hat, also wie die Pflege des Ortes, die Aufbereitung für die Sommerfrischler, für die Touristen. Und die haben auch Geld eingesammelt bei den Sommerfrischlern, wie wir heute das mit der Kurtaxe kennen, wenn ich auf Urlaub bin, hat man damals einfach freiwillig Geld kassiert und geschaut, dass man Geld sammelt, damit man das alles bauen und organisieren kann. Und diese reiche Gesellschaft des Sommers, die hat sich das eben, hat das Geld auch hergegeben, ja.
Du hast mir im Gespräch auch schon vorher mal erzählt, um 1849 Burgersdorf aus Selbstverwaltung bekommen, ne?
Ja, das ist das Gemeindegesetz von 1949, das gilt für ganz Österreich, also damals für das gesamte Kaisertum Österreich. Mhm. Das heißt, also da ist Ungarn auch dabei gedacht, also dann ändert sich 1867 mit der Teilung. Und da entstehen Gemeinden als Nachfolge der alten Dörfer und die Bezirkshauptmannschaften als Nachfolge quasi der Grundherrschaften. Also das System, was wir heute kennen, Gemeinden, Bezirkshauptmannschaft, Land und der Gesamtstaat, damals halt quasi die Reichsebene, das ist 1849 entstanden und da ist Burgersdorf ein Teil des Bezirkes Hietzing als eigene Gemeinde. Und die Gemeinde quasi bekommt einen Bürgermeister. Diesen Titel gab es vorher nicht. Deshalb 1849 gibt es einen Bürgermeister. Mhm. Der erste Bürgermeister war auch der letzte Dorfrichter. Das war der Herr Hisberger, der von der Hisbergerkasse. Ah. Der war der letzte Dorfrichter Burgersdorf und auch der erste Bürgermeister. Das ist quasi eine personelle Kontinuität vom alten System quasi in das neue, moderne hinein. Und da bekommt die Gemeinde quasi die Selbstverwaltung, später dann auch mit Wahlen, vorher nicht, weil es gab ja nach 1849 ein autoritäres System in Österreich. Kaiser Franz Josef regiert ja ohne irgendwelchen Parlamenten, das heißt ja Neo-Absolutismus. Und erst mit den späteren Reformen dann, also gibt es dann einen Gemeinderat, der auch von Menschen gewählt wird. Und das ist aber dann wieder sehr komplex aufgrund unserer differenzierten Gesellschaft, die sich dann auch in den Wahlkurien zeigt.
Wenn wir eben ganz kurz zu den Wahlen rüberschwenken, da ist es ja so, dass es erst dann später sozusagen ein Wahlrecht gibt, aber natürlich nicht für alle, ne?
Also ein allgemeines Wahlrecht für alle auf Gemeindeebene gibt es in Niederösterreich erst ab 1919, also mit der Verfassung von der provisorischen Verfassung von 1918. Davor gibt es auf Gemeindeebene ein Kurien- und Zensuswahlrecht, das heißt, die Gesellschaft wurde in einzelne Gruppen eingeteilt, die differenziert war nach dem Einkommen, also welche Einkommensteuer man gezahlt hat, beziehungsweise nach der Position in der Gesellschaft. Zum Beispiel ein Volksschullehrer war automatisch in der Wahlkurie 2, ein Volksschuldirektor in der Wahlkurie 1, unabhängig von irgendwelchen sonstigen Einkommen, weil die hatten ja Einkommen, das war ja vorhanden. Also waren auch Institutionen wahlberechtigt, zum Beispiel die Forstverwaltung hat Wahlrecht gehabt, also quasi als juristische Gesellschaft, als nicht als natürliche Personen, die haben Wahlrecht gehabt, auch das Gericht hat Wahlrecht gehabt, ja. Und die waren in drei Wahlkurien unterteilt und in der dritten waren Menschen, die genug Steuer noch gezahlt haben, dass sie wählen können. Und wer keine Steuer gezahlt hat, wer in der Armenversorgung war, war überhaupt nicht wahlberechtigt.
Bei den Wahlen haben dann alle Stimmen gleich gezählt? Nein, ne?
Nein, aber die Kurien hatten unterschiedliche Zugänge. Das heißt, die Reichsten und die Wichtigsten so quasi in der Gegend, die hatten die meisten Mandate im Gemeinderat und die nächsten die zweitmeisten. Und die dritte Kurie hat die wenigsten Mandate gehabt. Und das ändert sich erst 1911. Da wird in Niederösterreich eine vierte Wahlkurie eingeführt. Da dürfen dann alle Männer über 24 unabhängig vom Einkommen wählen. Mhm. Die bekommen aber nur auch wenig. Zum Beispiel hatten drei Sitze dann im Gemeinderat.
Mhm. Weil du auch angesprochen hast, das finde ich auch sehr interessant, und zwar die Forstverwaltung. Wir wissen ja, dass wir heute den Headquarter der österreichischen Bundesforste in Burgersdorf haben, erfreulicherweise. Die sind aber eigentlich schon praktisch fast immer da, ne?
Naja, die Bundesforste sind immer da, seitdem, wenn man meint, also quasi der Staat ist im Besitz des Ganzen, es ist 1333, da kaufen die Habsburger die Herrschaft Burgersdorf. Mhm. Und seit 1333 ist das Schloss quasi im habsburgischen oder staatlichen Besitz, also landesfürstlichen Besitz. Und die kaiserliche Waldverwaltung für den gesamten Wienerwald, die war hier bis 1788. Mhm. Dann übersiedelt es nach Wien in die neu gegründeten Hofkammer. Und heraus und Burgersdorf bleibt die Forstverwaltung Burgersdorf. Mhm. Das ist dann eigentlich so bis 2002, wo dann die Bundesforste Generaldirektion quasi herauszieht, also der heutige Unternehmensvorstand, die nach Burgersdorf gegangen sind. Also so gesehen gibt es eine lange Kontinuität. Aber damals, so in der Zeit 1850 bis 1920, ist hier die Forstverwaltung Burgersdorf im Schloss zu Hause.
Ja. Du hast es ja auch schon gesagt, ich glaube, einer der einschneidendsten Momente oder einschneidendsten Veränderungen für Burgersdorf war einfach der Eisenbahnbau der Westbahn. Ne?
Das ist ein, man kann fast sagen, Jahrtausendereignis. Mhm. Wo die Bahn hier gebaut wurde. Wobei es ist lang diskutiert worden, wo man sie denn bauen will. Es gab ja damals schon die Pläne, so wie sie heute fährt, durchs Dulner Feld. Das ist ja nicht etwas, was wir neu kennen. Die Planung gab es auch mit einem Tunnel nach Mauerbach. Mhm. Und dann gab es auch damals schon die Planung zum Südbahnhof hinüber, den es ja schon gegeben hat, wo das auch heute der Fall ist. Man hat sich dann aber entschieden für die Trasse durch den Wienerwald aufgrund von militärischen Überlegungen, weil zum damaligen Zeitpunkt Kanonen eine geringe Einsatzschussweite hatten und der Wienerwald war quasi Schutz. Und wenn man die Kanonen jenseits der Donau aufstellt, konnte man die Züge hier im Wienerwald nicht erreichen. Das hat sich einmal ausgewirkt im Jahr 1866, wo man versucht hat, Truppen vom südlichen zum nördlichen Kriegsschauplatz zu verschieben. Und da hat der Burgersdorf eine gewisse Rolle gespielt, die Trasse hier. Und da haben die Preußen es nicht erreicht. Aber im Prinzip ist eigentlich eine Fehlplanung gewesen von der Eisenbahntechnik her, weil man den Reckerwinklerberg mit einplant und Burgersdorf wurde zerschnitten mit. Das ist quasi der einzige Ort an der Eisenbahn, wo die Eisenbahn über den Hauptplatz fährt. Ich meine, das ist auch ein Mehrwert vielleicht.
Also, ja, mittlerweile ist es ein Mehrwert, nachdem er untertunnelt ist, aber wir können uns beide noch erinnern an den Schranken, der praktisch immer mal durch wollte, immer zu war und man musste dann durch das berühmte Ratzenloch durchfahren oder durchgehen, wenn es sich ausgegangen ist. Ne?
Das ist auch erst sehr spät gegeben hat. Es gibt ja seit 1928, ne? Also lange aber nichts. Ne? Also die Bahn durchschneidet den Ort zur Gänze, der Wienfluss wird verlegt, Wienflussarme werden zugeschüttet im Zentrum, der Wienfluss hat meandriert in der Wintergasse, das ist alles weg, der wird begradigt zu einem Kanal, also der Fluss, wie sie von der die Bahnhofstraße, da nach der Bahnhofstraße dann die Wienzeile hinunter, das ist ja quasi ein Durchstichkanal. Der Fluss ist ganz anders geflossen, also der Wienfluss, der Bahnbau ändert hier wirklich alles, also den Wienfluss, die Landschaft wird verändert, die Trasse wird hineingestellt mitten in den Ort und an den Hang dann hinauf Richtung Reckerwinkel. Also das ist ein bauliches, massives Erlebnis für den Ort, für die Bevölkerung und dann auch die Bevölkerungsveränderung, die damit einhergeht.
Ja, also das hat natürlich eine starke topografische Veränderung. Aber Es hat natürlich auch positive Seiten, und zwar es hat ja den Tourismus einen totalen Aufschwung gebracht. Ne?
Naja, die Leute setzen sich dann in den Zug und fahren in den Wienerwald und finden es ganz spannend. Und da gibt's Reiseführer, so von 1859, wo das beschrieben wird, wenn man von Wien losfährt und dann kommt man da zum Wolf in der Au und dann Hadersdorf und Weidlingau. Und dann fährt man in den Wald hinein, in das Gebirge, also da, wo der, bei Mühlberg, der Christkindlwald, und dann kommt man in das Tal und nach Burgersdorf. Es wird so beschrieben, als würde man irgendwo in der Schweiz, was ich, bei den Gletschern vorbeifahren. Das muss ein irrsinniges Erlebnis gewesen sein. Ja.
Recht interessant habe ich auch bei unseren Vorgesprächen gefunden, dass du gesagt hast, in Unterburgersdorf war damals die Endstation der Stadtbahn.
Ja, das sind wir dann schon ein bisschen später, also das sind wir dann schon so ungefähr kurz vor 1910. Mhm. Da wird dann die Eisenbahn von Unterburgersdorf nach Hüttelkopf viergleisig ausgebaut. Mhm. Und dieser viergleisige Ausbau, den wir heute noch kennen, der liegt jetzt unten und oben. Dieser viergleisige Ausbau führt dazu, dass man Züge von Unterburgersdorf dann über dann schon die bestehende Stadtbahn, also die Winterlinie ist ja Ende des 90er Jahre in Betrieb gegangen, auf die Winterlinie einschwenken kann und quasi von der Westbahn zum Karlsplatz fahren kann oder zum Praterstern oder noch nach Heiligenstadt.
Ist ja fast eine bessere Verbindung als heute.
Ja, man kann das so sagen. Es wurde nur damals nicht so ganz so gesehen, weil die Leute haben sich fürchterlich aufgeregt, weil diese Züge dann zum Westbahnhof länger gebraucht haben. Wenn der Hüttelhof abgeschwenkt ist und dann zum Westbahnhof über die Güttellinie, das länger gedauert, wenn man direkt reingefahren wäre. Das Zweite, wo die Leute sich aufgeregt haben, dass natürlich die dann, wenn sie unten gefahren sind, zum Beispiel beim Westbahnhof waren es unterirdisch schon damals, ne? Dann hat es gestunken, verrückt, ist mit Dampf gefahren. Also die Stadtbahn in Wien ist mit Dampf gefahren und hat natürlich, ist nicht gequalmt. Und also da gab es massive Aufstände und auch Unterschriften, schon so 1910, dass der Zug wieder direkt zum Westbahnhof fahren soll.
Aber gehen wir nochmal zurück zur Gründung, wie da die Eisenbahn gekommen ist und den Tourismus angekurbelt hat. Interessant ist ja auch, dass Burgersdorf und Umgebung, also Breisbaum und so weiter, auch eine große Rolle eigentlich im Wintersport gespielt hat, ne?
Ja, die Leute sind Skifahren gegangen, also die ganze Skifahrtsentwicklung in unseren Breiten ist so ungefähr ab 1880 stärker da. Matthias Fask in Lilienfeld oder Oberst Bilgeri ab dem Bödele in Dornbirn oder die Kleinoschek und Schruf in Toni Schruf und Oskar Kleinoschek in Mürzzuschlag und am Semmering, da gibt es so Skipioniere. Und das Ganze spielt sich dann auch nicht im Wienerwald ab, man ist mit dem Zug relativ schnell heraus, kann nach Reckerwinkel fahren, nach Breisbaum, nach Burgersdorf und hat also die Skiwiesen bevölkert, ist mit den Skiern durch den Wald gegangen. Es gibt auch damals schon Skiführer, um mit den Skiern von Burgersdorf zum Trautberg zu gehen oder von Breisbaum auf den Jochgrabenberg. Also das ist ein Skigebiet, das da sehr erschlossen wird, und in Wien ja genauso drinnen. Es gab ein eigenes Schneetelefon bei der Mizzi Langer Kauber, das gibt es ja heute noch, das Geschäft in der Kaiserstraße, das Bergsportgeschäft. Und dort gab es ein Telefon schon und haben die Leute aus Reckerwinkel berichtet, wie die Schneelage ist. Und da konnte man hingehen und sagen, wie ist der Schnee? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, 5 cm plus Maulwurfshügel, ein bisschen verschmiert, das geht schon. Nein, sage ich jetzt salopp. Nein. Und dann ist man nach Reckerwinkel gefahren und ist Skifahren gegangen. Also das ist um 1900, 1890 ist das schon ein massives, wichtiges Element hier. Und Burgersdorf und Breisbaum, wir gelten als Wintersportzentren. Und da gibt es einen Wintersportführer für Österreich und da wird Burgersdorf nach Ötztal genannt.
Und es gab sogar auch Rodelbahnen und Skisprung, ne?
Ja, Rodeln war eine Volkssportart, das ist halt ein bisschen weg, ne? dieses Eiskanalrodeln. Naturbahnrodeln ist irgendwie in Österreich eher weniger mehr bekannt, obwohl es durchgeführt wird, aber im Fernsehen zeigt man ja maximal nur Autorennen und Fußball und ein bisschen Skiabfahrtslauf. Aber Rodeln war Volkssport. Es gab zum Beispiel am Anhinger, wenn wir so ein bisschen ausschwenken nach dem Ödlinger, am Anhinger gab es eine Rodelbahn mit gebauten Kurven, so wie es am Eiskanal heute ist. Das sind Rodelmeisterschaften gewesen. Und in Burgersdorf gab es eine Rodelbahn von der Hochram herunter, wo die Rodeln mit Pferden, mit Eseln wieder hinaufgebracht wurden. Also Rodeln war totaler Volkssport, ja. Und Skispringen auch, ja. Man ist auch Skispringen gegangen. In Breisbaum gab es eine Schanze, in Hadersdorf gab es eine Schanze. Mhm. Dann später, aber das immer schon in der mittigsten Zeit, in Hütteldorf. Und in Burgersdorf gab es keine bekannte Sprungschanze in dem Sinn. Aber man hat das genauso gemacht, irgendwo eine Schanze gebaut und ist drüber gekupft. Also, aber das Skispringen, wie wir kennen, das ist eher in Hadersdorf gewesen. Also, und in Breisbaum, am Biherberg.
Aber beim Wintersport kurz bleibend, ist natürlich erst später gekommen, aber es gab sogar einen eigenen Ski, ne?
Naja, es gibt dann schon, da sind wir jetzt schon weiter später, da sind wir jetzt schon in den 50er und 60er Jahren, gab es eine eigene Skimarke, die hat Wintalski geheißen. Davor haben Skier viele Tischler und Wagnermeister produziert. Mhm. Also die großen Skifirmen haben ja auch diesen Ursprung, zum Beispiel Rohr Moser, der Atomic gegründet hat, das war eigentlich der Wagnermeister oder Zimmermann. Also von der Branche kommt es eher. Also da hat man einfach Holzbretteln produziert, aber diese Produktion, die später ist, da, das ist schon ein vernünftiger Ski gewesen, teilweise aus Hickory-Holz aus Kanada. Da sind wir so 50er, 60er Marke Wintal, das geheißen, ja.
Aber gehen wir eben wieder in die Zeit vor 1900. Es gab hier einer der ersten Elektrizitätswerke in Burgersdorf, ne?
Eine private, die Holzstöckelfabrik Schwarzhuber, Leopold Schwarzhuber, das ist ja Schwarzhubergasse. Das war dort, wo heute der Hofer ist. Später Trautenberger, dann Hofer, nicht? Und dort war das erste Dampfkraftwerk, wo Strom erzeugt wurde. Später baut dann die Gemeinde ein Kraftwerk in der Windseile, dort wo heute noch die Wiener Netze den Grund haben, sie bauen jetzt neu draußen, nicht? Aber dort war das E-Werk und da wurde Strom produziert in Burgersdorf direkt. Und Burgersdorf war der erste Ort in der ganzen Gegend mit einer öffentlichen Straßenbeleuchtung aus Strom, mit elektrischem Strom, so 1905 gibt's das schon. Und was ich, das Hotel Seenfelder, das ist dort, wo die Bühne heute ist, war Hotel, die werben schon 1904 in einem Prospekt, dass sie in jedem Zimmer elektrisches Licht haben. Wenn man das ein bisschen vergleicht, wie spät es woanders sein kann, also dass quasi das sehr früh war, die Hochrahmalpe, die wir alle kennen mit dem Boot fahren, wurde an Stromnetz 1971 angeschlossen. Ich habe das als Kind nur erlebt, ohne Strom dort. Ja. Also das muss man sich vorstellen, in Burgersdorf gibt es Strom schon 1904-5. Ja.
Und Burgersdorf hatte auch eine eigene Gemeindepolizei, ne?
Ja, den Sheriffstern haben wir noch im Museum. Das waren 5 Gemeindepolizisten, die in eigener Wachkörper waren. Der Wachkörper sonst war die Gendarmerie, die wurde auch im 1848 nach der Revolution ins Leben gerufen. Das in jedem auch ländlichen Ort war die Gendarmerie zu Hause, aber jede Gemeinde hatte die Möglichkeit und hat es eigentlich bis heute und konnte eigene Wachkörper führen. Und es gab eben 5 Gemeindepolizisten, die also hier für Sicherheit, Ruhe und Ordnung gesorgt haben, neben der Gendarmerie.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, hier möchte ich euch natürlich Punkt A darauf hinweisen, dass ihr zu all dem Gesagten hier noch mehr Infos, Bilder und so weiter auf unserer Blogseite auf hallo-burgersdorf.blog nachlesen könnt. Und ich darf euch natürlich auch hinweisen darauf, dass wir auch schon über das Stadtmuseum eine Episode gemacht haben. Und ihr könnt all diese Dinge, wie zum Beispiel, wie der Christian richtig sagt, den Sheriffstern so nett, den könnt ihr alles hier im Burgersdorfer Stadtmuseum auch sehen, genauso wie die Bilder vom E-Werk. Burgersdorf hatte auch ein Kino, nicht? Wann ist denn das gegründet worden?
Also die ersten nachgewiesenen Filmvorführungen waren 1911.
Ah, das haben wir schon.
In der heutigen Bühne. Ja. Das war der Prachtsaal des Hotels in Felder und die haben dort Filmvorführungen für die Sommerfrischler gemacht, für die Hotelgäste. Das war quasi der Ursprung und dort später war dann das Kino auch in dem Saal bis 1969. Aber das ist relativ früh, weil Kino, Filmvorführungen gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts, 1897, so in der Zeit entstehen die Kinos dann. Und Burgersdorf war bei 1911, glaube ich, relativ früh dran, würde ich sagen, ja.
Und zum heutigen Tennisclub, die haben zwar nichts damit zu tun, aber es gab auch schon einen Vorgänger-Tennisclub.
Ja, da sind wir wieder bei der Gesellschaft, diese sommerfrische Gesellschaft und bürgerliche Gesellschaft, wovon dann auch viele Leute gibt, die quasi Burgersdorf zum Hauptwohnsitz wählen, also die Sommervilla quasi zum Hauptwohnsitz wählen. Die haben sich auch am Tennisplatz herumgetrieben und ein eigenes Tennisplatz gebaut, einen Tennisclub gegründet und der Tennisplatz war dort, wo heute der Park-and-Ride-Parkplatz ist, bei der Kellerwiese. Und die haben eigene Turniere durchgeführt. Der Bürgermeister Dr. Hild war das damals, war der Obmann des Tennisclubs. Und die sind im österreichischen Tennisverband aktiv gewesen. Es gibt sogar Jahresberichte von dem Tennisclub. Aber der heutige Tennisclub hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Neugründung, glaube ich, 1974. Und dann ist 73, 74.
Aber auch im Bildungswesen war Burgersdorf damals nicht untätig. Es gab mehrere Schulen hier, ne?
Ja, die Gemeinden waren nach dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 angehalten, in Österreich Volksschule zu bauen, weil die Schulpflicht wurde von 4 auf 8 Jahre erhöht. Und die Vorgabe war im Umkreis von 4 Kilometer Fußentfernung für jedes Kind eine Volksschule zu haben, darum die vielen kleinen Schulen wie in Wolfsgramm, in Reckerwinkel, in Dulnerbach etc. Und in Burgersdorf hat man eben auch eine Schule gebaut, das heutige Rathaus, 1875 als Schule eröffnet. Und dann wollte man halt auch eine Schule haben, wo also quasi heute würde man sagen, Hauptschulabschluss möglich ist oder Mittelschulabschluss. Damals hat das Bürgerschule geheißen. Mhm. Das gab es nur in größeren Gemeinden, die sich das geleistet haben, weil die Gemeinden mussten ja die Schulen errichten, so wie das heute auch nach wie vor ist, dass die Pflichtschulen die Gemeinden ja erhalten müssen. Und da entschließt man sich in Burgersdorf eine Bürgerschule zu bauen. Das ist 1898, das ist das heutige Mittelschul- oder früher Hauptschulgebäude. Und da ist dann die Volksschule mit der Hauptschule, der Bürgerschule untergebracht worden und die Volksschule konnte zum Rathaus werden. Was es auch gegeben hat in der damaligen Zeit, war eine Handelsschule, die aber privat geführt wurde, soweit ich diese Erinnerung habe. Aber später ist dann Burgersdorf als Standort für Sekundarstufe 2 ja nicht mehr in Frage gekommen. Erst durch die Gründung des Gymnasiums 1996 gibt es das wieder dann. Ja.
Mhm. Es gab auch damals auch schon ein Schwimmbad, ne?
Ja, das Schwimmen war ein ganz wichtiger Aspekt, besonders auch für die Leute in der Sommerfrische, die hier früh gekommen sind. Und man hat halt das Wasser von den Flüssen genommen, das hat man nicht nur bei uns gemacht, auch in anderen Gegenden Österreichs, und hat also das Wasser abgeleitet in Schwimmbecken. Bei uns ist das heutige Wienerwaldbad, das hat geheißen Deutschwaldbad und wurde gespeist durch den Mühlbach, der vom heute beim Staubmann, Kastor Staubmann, abgezweigt ist und Richtung Prager Mühle, das ist dort, wo heute unsere Kapelle steht. Und dieser Bach hat das Bad gespeist. Das zweite Bad, das es damals gegeben hat, so vor dem Ersten Weltkrieg, war in der heutigen Bad Seckingenstraße. Mhm. Das ist gespeist worden durch den Gablitzbach, das hat lange Zeit betrieben, der langjährige Bürgermeister Karl Kurz. Das Bad Karl Kurzgasse, genau, der war da quasi der Badewaschel oder Bademeister oder immer auch, nein, Badebesitzer. Und dieses Bad hat so existiert bis um den zweiten, nein, ersten Weltkrieg Ende herum. Meine Großmutter, die mir erzählt, dass sie dort schwimmen gelernt hat. In alten Plänen ist es um 1910 auch eingezeichnet. Später ist es dann weg, also es dürfte dann verschwunden sein. Und natürlich der Bach, man ist einfach im Wienfluss baden gegangen.
Ja, klar.
War üblich, ja.
Es gab ja auch hier eine eigene Sparkasse, ne, in Burgersdorf.
Ja, das ist ein Zeichen auch, dass die Wirtschaft sich entwickelt hat und dass die Menschen eine Bank gebraucht haben, dass Geld irgendwie zur Verfügung steht, man sparen kann und investieren, wozu man eine Bank braucht. Und da entstehen im 19. Jahrhundert ja viele Institutionen, im ländlichen Bereich stark ist das Raiffeisen, später auch die Volksbanken fürs Gewerbe, nicht? Auch wieder die differenzierte Gesellschaft, die Landwirtschaft hat die Raiffeisenkasse, das Gewerbe hat die Volksbank, die Arbeiter haben dann später die von Karl Renner gegründete Bank für Arbeit, das ist aber immer schon nach dem Ersten Weltkrieg, die spätere BAWAG, die es ja auch nicht mehr in der Form gibt. Ja, und die Sparkassen sind ein Konzept gewesen, mit dem sie stark die Gemeinden beschäftigt haben, also Sparkassen der Gemeinden. Das können Sie sich ja viele erinnern, die Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, sagen Sie gar nicht. Und im Jahr 1897 wurde in Burgersdorf die Sparkasse der Gemeinde Burgersdorf gegründet. Und die erste Bankfiliale war am Hauptplatz Nummer 14, dort, wo also der Optiker ist heute.
Und ist praktisch der Vorgänger der jetzigen, also lange der Bank Austria eigentlich, ne?
Naja, das entsteht dann durch die Nazizeit. Also die Bank, die Gemeindesparkassen rund um Wien wurden bei allen Gemeinden, die zu Wien damals eingemeindet wurden durch die Nationalsozialisten, 1938 wurden diese Filialen von der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien übernommen. Und die Zentralsparkasse bekanntlich der Bank Austria Unikredit, das ist weggenommen. Also die Bank Austria in Burgersdorf ist eigentlich vom Standort her die älteste Bank und mit der bekannte ist ja bis heute auch quasi die mit den meisten Privatkunden im Ort. Also das hängt sicherlich auch mit der Geschichte zusammen, da mit dem Schulsparen natürlich und so weiter. Also aber die erste Sparkasse war die Sparkasse der Gemeinde Burgersdorf.
Aber es gibt und gab natürlich auch sehr viele bekannte Persönlichkeiten, nicht, in Burgersdorf. Auch aus dieser Zeit damals, ne?
Ja, das hängt auch eben damit zusammen, dass die Zusiedelung und Zuwanderung sehr stark war und halt Menschen hier gelebt haben, die dann auch für uns heute als bekannt gelten. Zum Beispiel Karl Landsteiner, der Entdecker der Blutgruppen und der Rhesusfaktoren, der hat also bis 1920 in Burgersdorf auch zwei Häuser besessen und hier gelebt, bevor er
Österreich in der Wintergasse, ne?
Wintergasse, nein, es war in der Wiener Straße, Wintergasse da gewohnt. Aber der verlässt ja Österreich 1920 schon, verkauft alles, weil er aufgrund seiner jüdischen Herkunft in Österreich keine Chance hat und in Forschungsinstitutionen ist er dann in Holland und später in Amerika. Also Landsteiner ist so jemand, der in der Zeit hier lebt oder ein ganz berühmter, der 1900 auch in Burgersdorf geboren wird, in der Hartstremeer Gasse 12, das ist Gottfried von Haberler, später Gottfried Haberler, der war Nationalökonom und hat gelehrt an der London School of Economics und in Harvard, ist in Washington gestorben 1995. Also die Leute werden hier geboren, leben hier, wachsen hier auf. Viele kommen hier Sommerfrischler her, wie zum Beispiel Gustav Mahler hat sehr viel Zeit im Sanatorium verbracht oder auch, was ich, Gustav Klimt zum Beispiel. Ja.
Da kommen wir natürlich gleich zu einem wichtigen Punkt, das Sanatorium Westend bzw. der Hoffmannbau.
Ja, das ist eine riesige Anlage gewesen von 13 Hektar. Entsteht so circa 1880 als Sanatorium Westend von einem gewissen Dr. Löw, der da Pavillons errichtet, Villen etc. und Kaltwasserkuren anbietet, so eine Kaltwasserheilanstalt auch. Und das kauft dann der Viktor Zuckerkandl 1903/4 und beauftragt dann den Josef Hoffmann, eben dieses berühmte Gebäude zu errichten. Und dann wird es so für eine gewisse Zeit, es ist ja relativ kurz, die Nazis kommen ja schon 38, wird es dann zu einem Treffpunkt von Menschen, die Erholung suchen, die Wellness, würden wir heute sagen, suchen. Eine bestimmte avantgardistische Klientel ist das gewesen, also die Zeit des Jugendstils und der Sezession verkehrt dort. Also die Alma Mahler hat dort genauso verkehrt wie ihr Mann, der Gustav Mahler oder der, ich habe schon gesagt, der Gustav Klimt oder auch viele andere, also wie der Kolo Moser, also viele waren im Sanatorium und das hält so an ein bisschen bis 1938 und dann kommt die Vernichtung und Vertreibung der Familie Zuckerkandl.
Da gehen wir natürlich dann eh auch noch in den weiteren Teilen näher darauf ein, aber natürlich ganz schlimm für die komplette Bevölkerung, aber wie war es auch für Burgersdorf, also Erster Weltkrieg dann 1914?
Ja, das, was man so aus den Archiven weiß oder auch aus Erzählungen noch, dass die Kriegsbegeisterung genauso Burgersdorf ergriffen hat und dass es viele Freiwilligenmeldungen gegeben hat, viele auch eingezogen wurden, also mein Großvater war 4 Jahre im Ersten Weltkrieg beim Militär, also nicht als Freiwilliger, also 14, sondern der ist halt eingezogen worden, weil er halt Reservist war. Der Ort, die verliert halt diese sommerfrische Funktion. Die Aussichtswarten werden gesperrt im Ersten Weltkrieg wegen Spionagegründen. Burgersdorf wird dann in der Folge auch ein Ort, wo es Kriegslazarette gibt im Ersten Weltkrieg, wo Menschen sterben. Im Lazarett gibt es am Friedhof ein eigenes Grab, wo die Kriegstoten, die im Lazarett in Burgersdorf gestorben sind, bestattet sind. Also quasi der Spaß ist einmal aus. Also diese Spaßgesellschaft ist vorbei. Ab 1917, so wie auch in Wien, ist die Versorgungslage ein Problem. Es gibt die Lebensmittelkarten des Ersten Weltkrieges schon seit 1917, die Lebensmittelbewirtschaftung. Die Ernährungslage ist eben ein massives Problem in der Zeit. Und was noch dazu kommt, ist, die Gemeinden wurden von der Landesregierung angehalten, Kriegsanleihen zu zeichnen. Und die Gemeinde musste dadurch Kredite aufnehmen. Die Kriegsanleihen waren natürlich dann 1918 nichts mehr wert. Ja. Die Gemeinde ist auf den Schulden sitzen geblieben. Nicht nur Burgersdorf, aber auch die anderen Gemeinden. Also der Erste Weltkrieg ist sicher ein massiver Einschnitt, der dann später, also am Ende des Krieges und so um 1918, 19, wieder viele Menschen in den Wienerwald bringt, aber nicht als Touristen, sondern zum Holzsammeln. Ja. Da gibt es Fotos, wo die Leute mit dem Holzbündel auf der Bahn stehen, um nach Wien zurückzufahren. Also quasi diese Spaßgesellschaft vor 1914, wo man ins Wellness-Hotel-Sanatorium fährt, sich beim Kirtag gut gehen lässt, im Wald spazieren geht und dann vielleicht noch mehrere Krügel zu sich nimmt, bevor man wieder nach Wien zurückfährt, das hat einmal ein jähes Ende genommen. Und
das ist definitiv vorbei.
Hat wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal so, mit ein bisschen Nachhall noch dann schon noch bis 38 eigentlich wirklich sein Ende gefunden. Also an das konnte Burgersdorf eigentlich Jahrzehnte nicht mehr anknüpfen. Das ist erst viel später quasi, da sind wir dann schon in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo man sagen kann, da vielleicht ist das der Punkt, wo man dann quasi dort wieder ein bisschen hinkommt, nur halt mit anderen Strukturen und anderen Gegebenheiten.
Ja, und das war natürlich auch knapp nach dem Ersten Weltkrieg für alle, da dann auch die spanische Grippe, ne?
Ja, auch die hat es in Burgersdorf gegeben. Also es war, die Schule wurde gesperrt. Es gab also, so wie wir das bei Covid dann genannt haben, also quasi Lockdowns, ähnliche Dinge. Die Todeszahlen werden in Burgersdorf nicht so beschrieben. Ich finde es das interessant, dass in meiner eigenen Familie, die in Burgersdorf in der Zeit die Leute gelebt haben, meine Großeltern zum Beispiel, die Großtante, die nie von der spanischen Grippe erzählt haben. Das hat mich total fasziniert dann später, weil wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, taucht die spanische Grippe irgendwann einmal auf. Nicht? Aber das hat in der Erzählung hier hat das keine Rolle gespielt. Und in der Chronik kommt es zwar vor, aber lange nicht in der Dimension, wie es so weltweit heute dargestellt wird. Das ist interessant. Also entweder war das hier nicht so extrem oder es wurde nicht erkannt. Leute sind nicht gestorben, weil man ist halt früher gestorben, ist halt nicht so aufgenommen, mit 40 stirbt. Das war nicht abnormal oder mit 55 oder noch früher. Vielleicht liegt es daran, aber das spielt in der kollektiven Erinnerung in Burgersdorf wenig Rolle oder bis keine. Das ist ganz interessant. Aber es muss da gewesen sein, weil es gibt die Toten, es gibt in der Chronik eben die Schulschließung und das ist Thema. Ja.
Um zum Schluss für unseren ersten Teil dieser Serie Burgersdorf gestern und heute noch was Positives hineinzubringen. Es gab auch einen eigenen Burgersdorf-Marsch, ne?
Ja, Burgersdorf war ja, wir haben schon gesagt, sommerfrische Spaßgesellschaft und der Spaßgesellschaft immer Musik hören. Und da gibt's halt Menschen, die in Burgersdorf verkehren und Musik machen, Komponisten, die Urlaub machen. Hier zum Beispiel Emmerich Kallmann hat den Sommer verbracht in Burgersdorf, nachweislich. Das heißt, der berühmte Komponist dann, der hat also hier komponiert, das wissen wir auch, der heutigen Fürstenberggasse Urlaub gemacht. Und es gibt auch einen Marsch von Josef Schrammel, der vom Schrammel-Quartett, der heißt Burgersdorfer Marsch. Der scheint also damals irgendwo da in Gasthäusern gespielt worden zu sein. Es gab auch andere Komponisten, Ernst Wolf hat einer geheißen, da gibt es auch Ernst-Wolf-Gasse auf dem Sackberg, glaube ich nicht. Und der hat Lieder geschrieben, die dann gespielt wurden in den Gasthäusern. Also man hat ja quasi, so wie heute, dass jeder da seinen Stick irgendwo hat und dann mit der Musik gemacht oder manchmal ist es auch Krache eher, nicht? Würde ich sagen. Aber vielleicht liegt das an meinem Alter. Das hat man damals eben live gemacht und hat im Klavier gespielt. Und jedem wird es also Klavier gegeben und die wird dann gespielt und wurde was komponiert und gesungen. Und ja, und da gab es also mehrere Leute, die auch, der Daniel Kiesling, der ein Vorfahre von Niki Neunteufel, der auch Ortschronist war, der hat gedichtet und diese Gedichte wurden auch vertont. Also das sind so Dinge, die heute sehr verloren und verflossen sind. Aber im Prinzip ist es heute ähnlich. Denkt man an unseren David Schrotenbaum, wenn er seine Gitarre nimmt und welche Lieder auch selber komponiert. Im Prinzip gibt es da auch quasi eine Entsprechung zu damals wieder.
Ja, wunderbar. Wir sind jetzt bei 1920 sowas angelangt, werden im nächsten Teil dann in die nächsten Jahre eintauchen, die, wir alle wissen, geschichtlich natürlich nicht viel positiver waren dann, wie es weitergegangen ist. Aber natürlich schauen wir uns dann an, wie ist es Burgersdorf ergangen, wie war das alles. Christian, ich kann dir nur mal sagen, herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Wir arbeiten dann weiter am zweiten. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich nur ans Herz legen, besucht wirklich das Stadtmuseum Burgersdorf, seht euch das im Internet an, macht euch einen Termin aus, hier könnt ihr viel von dem auch sehen, was wir heute besprochen haben. Wie gesagt, wir werden auch sehr vieles auf die Blogseite bringen, auf hallo-burgersdorf.blog. Wir danken euch fürs Zuhören bei diesem ersten Teil Burgersdorf gestern und heute und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burgersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-burgersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-burgersdorf.blog.